Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute an meiner Seite Matze begrüßen. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gern. Ich freue mich. Und ich würde auch gleich mit der allerersten Frage beginnen. Wer bist du?
Ja, ich bin Matze und bin ein junger Mann, der in Deutschland wohnt. Und es gibt so viel über mich zu erzählen. Und ich würde sagen, ich bin ein frohmütiger Mensch und ein ehrlicher Mensch und ja, manchmal vielleicht ein bisschen launisch. Ich würde sagen, ich bin Lachen auf zwei Beinen. Manchmal ist es nicht so, manchmal weint man auch und ich glaube, ich bin einfach ein Mensch, der seinen Gefühlen freien Lauf lässt, sobald er sie empfindet. Und ich finde es spannend, gerade ein bisschen tiefer darüber nachzudenken, ohne auf Oberflächlichkeiten zu antworten. Ich könnte jetzt sagen, was ich vom Beruf mache und so weiter und wo ich lebe, was meine Interessen, Hobbys sind und so weiter. Aber ja, wenn ich tiefer grabe, merke ich gerade, dass ich mehr an negative Eigenschaften vielleicht denke, die mich auch ausmachen können. Und denke zugleich, okay, warum hast du jetzt die Positiven zuerst genannt? Aber vielleicht liegt es dann auch in meiner Natur, immer erst so positiv zu denken. Und ja, wenn ich weiterdenke, denke ich an ja manchmal ein bisschen Trägheit oder Unbeständigkeit. Dinge, die mir vielleicht auch selber nicht so gefallen. Was faszinierend ist, weil ich daran nicht als erstes gedacht habe.
Aber ist ja auch gut so. Spricht ja für dich. Was hat dazu beigetragen, dass du der Mensch bist, der du heute bist?
Ich denke auf jeden Fall mein Umfeld und meine Freunde, die ich gefunden habe, weil ich habe in meiner Jugend nicht viele Freunde gehabt und ich glaube, ich konnte deswegen auch später, dann in so einer Studentenzeit und wie sich das dann so entwickelt hat, mehr wertschätzen, was ich eigentlich gefunden habe. Und davon macht man dann auch so ein bisschen abhängig oder lässt sich davon ein bisschen leiten, was für ein Mensch man auch sein möchte, wenn man ein Umfeld hat, in dem man sich wohlfühlt und das früher vielleicht nicht hatte und das behalten möchte. Das glaube ich, ist ein ganz großer Punkt, der mich da geformt hat.
Was ist denn das für ein Umfeld, in dem du dich jetzt bewegst und in dem du dich so wohl fühlst und was dich jetzt auch formt?
Ja, ich bin sehr sportbegeistert und deswegen hat das auf jeden Fall immer mit Sport und Sportarten zu tun, verschiedenster Art. Und Leute, mit denen ich mich umgebe, sind meist auch sehr interessiert darin oder sehr aktiv selber. Und dadurch, wie ich jetzt gerade schon auch erwähnt habe, die Trägheit, die ich manchmal besitze, wird die auch so ein bisschen neutralisiert beziehungsweise halt bekämpft und verbessert. Und dann mache ich halt automatisch mehr. Und immer wenn ich etwas mache und wenn ich aktiv bin, fühle ich ein Glücksgefühl. Und ich denke, dass ich das behalten möchte und dass mein Umfeld mich darin stärkt und unterstützt. Und ich aber auch meinem Umfeld was zurückgeben kann. Ich finde das immer ganz wichtig, dass das immer so eine Wechselwirkung zwischen Menschen ist. Und das andere Umfeld, also es muss nicht unbedingt getrennt sein, aber ich bin auch Buddhist und glaube daran, dass jeder sein Glück finden kann. Und da in dieser Form des Buddhismus ist es unabdingbar, dass man halt an das Potenzial des anderen Menschen gegenüber denkt und der auch an sein eigenes oder an das von mir. Und ja, das ist für mich auf jeden Fall so ein Miteinander, ist immer ganz, ganz wichtig.
Du hast gerade gesagt, dass du auf jeden Fall auch etwas tust, um dein Umfeld zu behalten. Was ist das ganz konkret?
Also es sollte wahrscheinlich eine Selbstverständlichkeit sein, aber ist es halt manchmal nicht. dass man mit Leuten offen und ehrlich umgeht. Und Ehrlichkeit ist, glaube ich, immer so eine Sache. Jeder möchte ehrlich sein und jeder sagt immer, dass er ehrlich ist. Aber man muss es, glaube ich, immer mit sich selbst ausmachen, inwieweit man das dann auch zeigt. Weil manchmal kann Ehrlichkeit ja auch Leute verletzen. Und demzufolge bin ich der Meinung, dass es ganz wichtig ist, offen und ehrlich zu kommunizieren, auch wenn es jemanden wehtun kann, weil im Nachhinein hat man den Respekt nicht verloren von dem Menschen. Und ich glaube, Respekt ist eine ganz wichtige Sache, die ich für meine Freunde und meine Freunde für mich haben, wo man dann auch weiß, okay, im Notfall und wenn man wirklich Hilfe braucht, dann ist derjenige da. Mhm. Und das ist ganz lustig. Ich denke gerade drüber nach, dass ich, als ich angefangen habe, im Freundeskreis aufzubauen, gab es auch Menschen, die mir sehr viel bedeutet haben, mit denen ich auch sehr viel geteilt habe und die auch mit mir, aber wo man sich dann manchmal einfach so aus den Augen verloren hat, weil einer umgezogen ist oder woanders gearbeitet hat, studiert hat und dann meldet man sich halt nicht mehr so oft beieinander, zumindest war das bei mir so und ich habe früher auch einige Menschen gehabt, die mir das übel genommen haben, wenn ich mich zum Beispiel länger nicht gemeldet habe oder mir da Vorwürfe gemacht haben, aber die richtigen Freunde oder die teuersten sind, glaube ich, auch die, wo du dich eine Weile nicht melden kannst und dann weißt du sofort, wo du wieder ansetzen kannst und musst nicht irgendwie deinen halben Lebenslauf nochmal wiederholen, damit derjenige weiß, wer du bist.
Ja, ja. Was glaubst du, woran liegt das, dass es Menschen gibt, die dir das eben nicht übel nehmen, dass du dich nicht meldest?
Ja, ich glaube, das sind sehr empathische Menschen und ich bin selber auch ein empathischer Mensch und versuche mich auch, bevor ich jemanden links und rechts falte, weil ich irgendwie sauer bin oder enttäuscht bin über irgendwas, versuche ich erstmal die Perspektive von demjenigen nachzuvollziehen, in der der eigentlich gesteckt hat. Und manchmal, in meiner Auffassung, rechtfertigt es das Verhalten und manchmal halt auch nicht. Ich glaube, diese Menschen sind generell Menschen, die dann auch versuchen zuzuhören und nicht, es ihnen nicht wichtig ist, die Vorwürfe durchzudrücken oder ein schlechtes Gefühl in mir hervorzurufen, sondern halt einfach nur caren, also sich halt kümmern und Sorge tragen. Und ich glaube, das ist wichtig, was dann die Spreu vom Weizen, sage ich jetzt mal, trennt und mir die Menschen klar aufzeigt, die wirklich an meinem Leben teilhaben wollen. Und da kommt wieder diese Wechselwirkung, dass es mir dann halt noch intensiver genauso geht.
Kannst du dieses näher beschreiben, dieses, dass es mir intensiver genauso geht? Was meinst du damit konkret?
Ich würde es jetzt einfach mal so ausdrücken, wenn jemand dir ganz klar zeigt, er möchte eigentlich gerade dich nur runter machen oder deinen Lebenszustand vielleicht vom Glück gerade ein bisschen runterdrücken, dann sehe ich, dass da nicht mein Wohl sozusagen ihm oder ihr am Herzen liegt und dann gebe ich auch irgendwie das Gleiche zurück. Also dann wechsle ich auch in eine gewisse Egalhaltung und ich denke mir dann so, okay, dann mach dein Ding, leb dein Leben, aber ich muss da jetzt kein Teil davon sein oder daran teilhaben. Ja. Und ob das gut ist oder schlecht, das weiß ich manchmal selber nicht. Also ich hatte auch schon Erlebnisse, wo ich so dachte, okay, ich möchte mit demjenigen jetzt erstmal nichts mehr zu tun haben, weil dem auch nicht viel an mir liegt. Dann nach einer Weile denkt man, okay, ich möchte halt schon wissen, wie es demjenigen geht, weil dann ja vielleicht auch damals die Umstände, als man sich verstritten hat oder so, auch die Umstände, in der diese Person steckte, dazu beigetragen haben.
Ich finde es total interessant, dass du sagst, du hattest eine Zeit lang, da hattest du kaum Freunde. Und dass du jetzt trotzdem sagen kannst, ich bin auch konsequent. Also so klang es für mich, auch konsequent sein zu können und zu sagen, also nee, mit dem möchte ich jetzt irgendwie nicht mehr Zeit verbringen. Was glaubst du, wie hast denn du das geschafft?
Ich weiß gar nicht, ob es so eine krasse Veränderung war, dass ich mich dazu entwickeln musste, sondern ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass ich damals in der Schulzeit Freunde einfach anders eingeschätzt habe. Also ich hatte halt Erfahrungen auch gemacht, dass ich früher dachte, ich hätte wirklich enge Freunde, die mich dann halt auch enttäuscht haben oder in den Rücken gefallen sind für, ja, wie Kids so sind, Beliebtheit oder in der Schule einen anderen Status und cool zu sein. Und das hat mich, glaube ich, damals echt enttäuscht, dass ich da vorsichtiger geworden bin und vielleicht auch konsequenter, jemanden, der es nicht ernst mit Freundschaft meint, auszuschließen aus meinem Leben oder zumindest auch mir das Gefühl bewusst zu machen, okay, du willst ja auch nicht wieder verletzt werden und du möchtest ja auch nicht dann vor dir selbst auch wieder dumme dastehen, wenn du ein Gefühl hattest, das ist jetzt kein richtiger Freund und dann trotzdem weitermachst und das versuchst zu erzwingen, das kann man ja auch nicht erzwingen. Mhm. Also manchmal soll es dann, glaube ich, auch einfach nicht so sein. Mhm. Heißt aber nicht, dass man über den Menschen automatisch schlecht nachdenken kann. Nur manchmal ziehen sich auch so zwischenmenschliche Beziehungen zwischen Menschen so lange, dass man sich irgendwann verstreitet, obwohl das vielleicht hätte gar nicht so weit kommen müssen, mhm. wenn man gleich einen gewissen Cut gezogen mhm. hätte. Mhm. Weil so erinnert man sich immer nur an weitere Aktionen, in denen man eh schon vielleicht gar nicht mehr befreundet sein wollte. Und mhm. das nimmt man dann als Munition, auf denjenigen sauer zu sein.
Ja, du hast gerade Verletzungen gesagt. Wie stehst du dazu in Freundschaften, die dir auf jeden Fall wertvoll sind? Glaubst du, die gibt es da trotzdem? Oder sind die da ausgeschlossen bei wahrer Freundschaft?
Ich glaube nicht, dass es ausgeschlossen ist. Also man muss ja auch verzeihen können, mhm. wenn jemand Reue empfindet zum Beispiel für eine mhm. Aktion. Und wenn jemand sagt, okay, ich habe hier Mist gebaut und jeder macht Fehler. Es ist so, ich mache ja auch Dutzend Fehler pro Tag und im Nachhinein betrachtet. Mhm. Ich glaube, es ist entscheidend, dass der Mensch zeigt, okay, I fucked up. Das war mein Fehler, sorry, ich habe da Mist gebaut, das und das war mein Motiv mhm. und deswegen habe ich mich so verhalten und dann bin ich der Letzte, der sagt, okay, du bist jetzt für mich gestorben oder gestrichen, weil es fällt mir sowieso sehr schwer, Leute, denen ich mich mal geöffnet habe, das jetzt Freunde sind oder Ex-Beziehungen oder so, mhm. die dann komplett aus meinem Leben auszuschließen. Also ich bin dann immer eher, wenn das jetzt eine Mittellinie wäre, bin ich immer eher auf der Seite, ich verzeihe lieber mehr mhm. und gebe demjenigen nochmal eine Chance, weil ich halt weiß, dass niemand unfehlbar ist.
Mhm. Schöne Eigenschaft. Wann fällt es dir leicht zu verzeihen?
Ich glaube, wenn jemand wirklich zeigt, dass es ihm leid tut. Das ist natürlich wieder meine persönliche Einschätzung. Jeder zeigt das ja auf seine Weise, ob es einem wirklich leid tut.
Woran merkst du, dass es jemandem gerade wirklich leid tut?
Ich glaube, ich bin so ein Mensch, ich habe da einfach so ein Gefühl, ob ich angeschwindelt werde oder nicht. Okay. So ein Bauchgefühl. Ah. Und ob das jemand nur macht, um gerade Ruhe zu haben, weil ich habe auch kein Problem, mich mal irgendwie zu streiten oder auseinanderzusetzen mit jemandem. Mhm. Oder ob das wirklich ernst gemeint ist. Und ich versuche dann immer in meinem Kopf, auch wenn jeder Mensch unterschiedlich ist und mir das durchaus bewusst ist, so ein bisschen die Seiten zu vertauschen. Wie würde ich mich jetzt verhalten, wenn ich das getan hätte?
Das ist dieses Empathische, was du gerade
genau.
gesagt hast, dich hineinzuversetzen in das Gegenüber.
Richtig.
Mhm. Wenn du auf dein Leben zurückblickst, was war bisher ein wichtiger Wendepunkt in deinem Leben?
Ich bin ja aus meiner Heimatstadt weggegangen, um zu studieren. Mhm. Und dachte, okay, kriegt man schon irgendwie durch. Und dann hat es halt nach 3 Jahren nicht gereicht im Bachelor-System. Und ich musste überlegen, okay, was machst du jetzt? Und dann wurde BAföG eingestellt. Und plötzlich stand ich so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Ich glaube, das sagt auch manchmal viel über mich aus, dass ich manchmal wirklich gecornert sein muss oder unter Druck stehe. Und wenn ich unter Druck stehe, dann zu den größten Leistungen irgendwie fähig bin, aber auch manchmal vielleicht auch zu schnell zufrieden bin. Das ist dann erst, wenn, ich sag mal, die Kacke am Dampfen ist, bei mir Klick macht und ich dann auch eine Persönlichkeitsentwicklung durchmache. Mhm. Also, dass ich sage, okay, das geht so nicht weiter, das darf auch nicht nochmal so passieren, du willst die gleichen Fehler nicht nochmal machen. Mhm. Jetzt Arsch hoch und weiter geht's, so in dem Sinne.
Also war das sozusagen nach diesen 3 Jahren Bachelor, dass du gemerkt hast, hier muss jetzt was passieren, das war ein Wendepunkt, wo du gemerkt hast, jetzt muss ich irgendwie einen Arsch hochkriegen.
Na genau, aber viel mehr eigentlich, weil ich dadurch das Studium halt nicht abschließen konnte mhm. und mich entscheiden musste, gehe ich wieder in die Heimat zurück und mache irgendwas mhm. oder bleibe ich hier, wozu ich hergekommen bin und erfülle meinen Wunsch, ein Studium abzuschließen und ein Studium durchzuziehen.
Ja.
Gewinne ich oder bin ich gescheitert? Und Ich wollte das nicht so akzeptieren, dass ich dann gescheitert bin und wieder zurückgehe, sondern ich habe mir dann gesagt, okay, jetzt Arschbacken zusammenkneifen und nochmal komplett neu anfangen. Aber es spricht ja nichts dagegen, dass man das durchziehen kann. Und natürlich war der Weg dann schwerer, als ich BAföG bekommen habe zum Beispiel. Also als ich BAföG bekommen habe, war alles hatte man viel mehr Freizeit und konnte viel mehr machen und hatte auch Geld zur Verfügung. Und dann musste ich halt während des Studiums arbeiten und Geld verdienen, um das überhaupt hinzukriegen. Und dazu auch irgendwann das BAföG zurückzahlen zu können. Und deswegen, da war die Notsituation sehr groß. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann habe ich aber auch gemerkt, und ich finde, das ist auch immer wichtig, dass man dann aus der Vergangenheit lernen kann, dass man dann auch zu mehr fähig ist, als man denkt. Und das ist auch so eine Sache, an die ich sehr glaube, dass man manchmal gar nicht fassen kann, was man eigentlich für Potenzial hat. Und leider ist es bei mir so, dass es dann meist in Notsituationen erst angezapft wird.
Aber dann scheint es ja auch ein starker Antrieb zu sein. Also wenn du sagst, der Wendepunkt war, okay, ich habe diesen Bachelor nicht geschafft und es stand zur Wahl, entweder ich gehe nach Hause und bin gescheitert oder ich kriege jetzt hier irgendwie einen Arsch hoch und fange nochmal von vorne an, dann war das ja trotzdem irgendwie eine wichtige Erkenntnis, die du rausgezogen hast. Okay, dann fange ich eben nochmal an und merke aber, ich komme auch mit diesen ganzen äußeren Umständen, okay, ich kriege kein BAföG, ich muss arbeiten gehen, komme ich trotzdem zurecht. Also scheinst du ja daraus wirklich viel gezogen zu haben aus diesem Wendepunkt.
Definitiv. Man erinnert sich vielleicht nicht jeden Tag daran oder macht sich das nicht jeden Tag bewusst. Wer weiß, was dann noch möglich wäre. Aber das ist das Schöne, diese Erkenntnis ist auf jeden Fall in mir angekommen und verankert und kann halt auch immer wieder angezapft werden, anscheinend auch in solchen Gesprächen jetzt gerade.
Ja, schön.
Cooles Gefühl.
Ja, auf jeden Fall. Ist schön, dass es jetzt auch wieder da ist.
Ja.
Da so auch stolz sein zu dürfen und zu können. Auf welchem Weg bist du?
Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg oder ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg zu meinem persönlichen Glück. Hab aber das Gefühl, dass dieser Weg manchmal ein bisschen schlänglich ist oder dass ich manchmal ein bisschen schneller gehe und manchmal ein bisschen langsamer oder auch stehen bleibe. Und davor habe ich manchmal ein bisschen Angst, weil nur keinen Schritt zurückzugehen, das möchte ich nicht. Aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg, mein Potenzial, was ich in mir habe, wirklich auszuschöpfen oder zu aktivieren. Da bin ich mir auch sicher, weil ich gemerkt habe, dass auch irgendwie Tragödien oder Probleme, die irgendwie kommen, die bringen mich nicht runter. Vielleicht temporär, aber es ist so eine Art Bewusstsein hat sich da einfach entwickelt.
Ja.
Dass es immer weitergeht und dass es immer wieder Probleme geben wird.
Ja. Und nun damit zurechtkommen wirst.
Genau. Ja. Richtig.
Woran merkst du, dass du auf dem richtigen Weg bist, der dich glücklich macht?
Ja, wenn ich einfach eine Sicherheit in mir verspüre, diese Sicherheit mir quasi die Zuversicht gibt, dass ich glücklich sein kann. Wenn ich viel lache, dann merke ich, ich bin gerade da, wo ich sein möchte. Und das macht mir Spaß. Alles, was mir Spaß macht und was natürlich mir gut tut und anderen Leuten jetzt nicht schadet, und das ist eigentlich miteinander verknüpft, weil was anderen schadet, das kann mich nicht so zum Strahlen bringen. Aber wenn es halt wirklich Dinge gibt, die mich glücklich machen, und das lässt mich halt aufblühen. Und das habe ich auch gerade in letzter Zeit gemerkt, dass ich da einfach in meinem Element bin. Und dann weiß ich auch, der Weg ist richtig.
Ja, voll schön. Du hast vorhin gesagt, du möchtest dein Potenzial ausschöpfen. Wo siehst du ganz klar dein Potenzial?
Auf jeden Fall mehr Beständigkeit. Also mehr Einsatz auch manchmal. Weil ich weiß, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist, weil ich ja auch schon gemerkt habe in Krisensituationen, was da eigentlich noch alles möglich ist. Diesen Push mir öfters zu geben, das zu tun, was mich glücklich macht, das ist das, wo mein Potenzial liegt. Und ich glaube, mein Potenzial liegt auch darin, andere Menschen zum Lachen zu bringen und zu bereichern und zu ermutigen, weil das ist was, das habe ich vor, keine Ahnung, ein paar Monaten oder so gehört. Das ist ein Satz, Hoffnung verdoppelt sich, wenn du sie teilst. Einfach so ein Spruch, aber ich habe das wirklich gespürt und ich glaube, jeder, der das hört und das dann auch mal macht, also wenn jetzt ein Freund, ein Bekannter, ein Familienmitglied zu einem in einer Notsituation kommt und man hilft, dass man sich automatisch besser fühlt, auch wenn man selber vielleicht gerade durch eine scheiß Zeit geht.
Ja.
Also das ist was, da habe ich, glaube ich, auch unglaublich viel Potenzial drin. Und da merke ich auch, wenn ich anderen helfen kann, dann ist das auch ein bisschen egoistisch, weil ich mir halt selber was Gutes tue dabei. Mhm.
Aber ich finde es vollkommen in Ordnung.
Ja, gut.
Also wenn man das in diesen Dingen tut, Hoffnung zu geben oder andere Menschen zum Strahlen oder zum Lachen zu bringen, dann ist es ja eine Win-Win-Situation. Da verliert ja keiner. So wie du es vorhin schon gesagt hast, damit schadest du ja keinem und damit darfst du dir auch was Gutes tun, finde ich.
Ja.
Finde ich vollkommen legitim.
Ja, na, so ist es, glaube ich, auch. Du hast, manchmal hat man so den beschissensten Tag, sage ich jetzt mal vorsichtig, und du denkst, es kann heute nichts richtig funktionieren und dann kommt man so in sein kleines Loch und alles wird so ein bisschen dunkler und düsterer und man denkt, ach, na, das Nächste, das geht ja eh nur schief. Und dann rufe ich einen Freund an und sage, du, ich habe gerade übelstes Beziehungsdrama, kann ich mich bei dir ausholen? Mhm. Dann erzählt er dir davon und plötzlich kannst du wie wechseln in einen Modus, wo du halt hilfst und Rat gibst und Tipps gibst. Mhm. Dann fühlt man sich automatisch, also man denkt überhaupt nicht über das ganze Dilemma, was man selber hat, nach, weil man fokussiert es auf was ganz anderes. Ja. Und dann fragt man sich im Nachhinein, wenn man über die Situation nachdenkt, ja, so schlimm kann es ja dann nicht sein. Mhm. Also dein eigenes Dilemma. Mhm. Wenn du ja währenddessen rausschalten kannst und helfen willst bei einer Person, die dir halt wichtig ist.
Mhm. Ich habe gerade den Gedanken, vielleicht liegt es auch an deiner Eigenschaft, dass du dich erstmal hinten anstellen kannst und sagen kannst, ach, meins ist gerade nicht so wichtig. Hm. Das Wichtige ist jetzt gerade irgendwie, da braucht jemand meinen Rat oder meine Unterstützung. Und ich könnte, also für mich ist das gar nicht so selbstverständlich, sich dann da so rauszuholen. Okay. Deswegen finde ich das eigentlich echt eine schöne Eigenschaft.
Danke.
Ja, sehr gerne.
Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, als du das gesagt hast, dass es vielleicht auch daran liegen könnte, dass ich ja eh keine Lösung für mein eigenes Problem gerade direkt parat habe. Und da ich sie nicht habe, kann ich mich am wenigsten darauf konzentrieren, wo ich vielleicht Lösungen oder Hilfe oder so anbieten kann.
Ja. Und vielleicht ist es ja in dem Moment auch die Lösung, dass das, womit du dich gerade befasst, vielleicht gerade einfach, dafür gibt es gerade einfach keine Lösung, also kann es auch hinten anstehen. Dann kann ich mich auch später damit beschäftigen. Vielleicht ist es ja auch so.
Ja, und vielleicht kommst du dann ja auch drauf, wenn du jemandem hilfst. Mhm. Weil man behandelt manchmal seine besten Freunde besser, als man sich selbst behandelt irgendwie.
Ja. Ja, das stimmt. Wovon möchtest du dich im Leben lösen?
Ich glaube, ich möchte mich von Situationen lösen, die so einen Negativstrudel darstellen. Wenn man, wie soll ich das beschreiben, wenn man zum Beispiel mal Leid erfahren hat von einer bestimmten Person zum Beispiel. Du denkst aber, es ändert sich und es wird besser und man spürt auch Anzeichen dafür, dass man halt sich gegenseitig mag. Also wenn ich jetzt gerade so an Beziehungen denke oder so, oder Ex-Partner, die man ja gern gewonnen hat, weil das ist ja auch meine Art. Ich möchte ja, was ich vorhin auch schon gesagt habe, niemanden aus meinem Leben irgendwie komplett ausschließen oder jemals in dieser Situation sein. Ja. Aber wenn man sich zum Beispiel gut mit Ex-Partnern versteht oder die mag, dann hält man ja auch an diesem positiven Glücksgefühl irgendwie fest. Und wenn dann aber immer so eine Spirale kommt, also wo sich auch gewisse Situationen wiederholen und man immer wieder an den gleichen, also wie so sich im Kreis drehen, immer wieder an den gleichen Punkt kommt, wo es nicht weitergeht, davon möchte ich mich, glaube ich, lösen, weil man dann halt auf der Stelle tritt und nicht vorangeht. Mhm. Und das ist leichter gesagt als getan manchmal. Also da geht es auch jetzt nicht nur um Ex-Partner, sondern generell um Menschen, die vielleicht auch eine Art toxischen Einfluss auf einen haben. Mhm. Aber nicht, weil die das böse meinen, sondern weil ich glaube, wenn jemand, ich sag mal, ein Arsch zu dir wäre, dann so wirklich dich schlecht behandelt und du dem egal bist, ist es leichter, mit demjenigen abzuschließen. Aber wenn du merkst, okay, jemand mag dich eigentlich und du verstehst dich und mit demjenigen und hast vielleicht auch schon viel geteilt, und dann kommst du aber immer wieder an den Moment, wo du dich selber wirklich schlecht fühlst und nicht vorankommst. Ja. Davon möchte ich mich so ein bisschen lösen. Aber immer so im Peacevollen, also im Friedlichen. Mhm. Und nicht irgendwie, dass man wirklich jetzt mal in der letzten Situation oder in Jahren nicht mit dem Menschen reden kann.
Ja. Ich habe gerade so dran gedacht, was stecken so für Werte dahinter? Deswegen auch die Frage, welche Werte verfolgst du?
Also Werte, was sind eigentlich Werte, wenn man so über das Wort nachdenkt? Ne? Ehrlichkeit ist für mich natürlich ein Wert, der ganz wichtig ist, auf den alles aufbaut, einfach weil du ein gewisses Vertrauen nur aus Ehrlichkeit entwickeln kannst. Mhm. So, das ist der nächste Wert, jemandem Vertrauen schenken zu können, auch die nicht nur quasi zu vertrauen, sondern auch diese Fähigkeit überhaupt zu haben, Vertrauen zu schenken, weil Vertrauen ja auch immer irgendwie, glaube ich, was damit zu tun hat, dass man Zweifel hegt. Also man entscheidet sich bewusst, ich möchte vertrauen. Mhm. Da sich zu entscheiden, auch den Mut zu haben, zu vertrauen, damit lebt sich sowieso irgendwie leichter, als wenn man misstraut. Weil ich hatte als Beispiel, ich hatte das mal mit einer früheren Freundin, das Gespräch, wo wir darüber gesprochen haben, warum Kerle in die Handys von Mädels zum Beispiel gucken sollten oder so Nachrichten nachlesen sollten, was ich persönlich noch nie gemacht habe. Aber ich kenne Leute, die das gemacht haben und ich habe da mal drüber nachgedacht, was das bringt. Weil du kannst ja eigentlich nur verlieren. Wir hatten vorhin die Win-Win-Situation, jetzt hast du die Lose-Lose-Situation.
Ja.
Also guckst du rein und es steht nichts Schlimmes drin, dann denkst du dir, boah, was habe ich jetzt für Mist gemacht und fühlst dich schlecht. Mhm. Guckst du rein und steht was Schlimmes drin, denkst du dir, oh nein, warum ist das so? Und vor allem geht das ja dann noch weiter. Also das hört ja dann nicht auf.
Ja.
Also du willst ja dann noch mehr wissen und so weiter. Ja. Da hast du ja quasi die Büchse der Pandora geöffnet. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass dieses Misstrauen generell nur in die falsche Richtung führen kann.
Also deswegen der Wert Ehrlichkeit, der baut für dich darauf auf, auch vertrauen zu können.
Genau.
Also Vertrauen, du hast gesagt, Vertrauen schenken zu können und auch Vertrauen zu bekommen. Fällt dir noch ein Wert ein, den du verfolgst in deinem Leben?
Also ich möchte immer reflektiert bleiben. Das ist ganz wichtig, dass ich auch nie irgendwie so abdrifte, dass ich quasi nur noch meine eigene Version von der Geschichte sehe, sondern dass ich halt auch zuhöre, was andere dazu zu sagen haben. Ich glaube, dass... Ich spüre einfach nicht, dass die Gefahr besteht, dass ich das jemals verliere, weil ich halt auch automatisch schon darüber nachdenke, wie der andere das gerade aufgenommen hat und über mich denkt. Ich glaube, ein anderer Wert ist aber auch, Selbstvertrauen und Selbstliebe zu haben und noch weiterzuentwickeln, weil ich oft auch meinen Gemütszustand abhängig mache davon, wie andere Menschen mit mir umgehen. Ich meine, wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, über den Kontakt zu anderen Menschen und ich glaube, da einfach eine gewisse Souveränität zu entwickeln.
Du hast gesagt, dass du nicht nur deine Version oder deine Sichtweise im Leben sehen willst. Was macht das, wenn du andere Versionen, ich nenne es jetzt mal von Wirklichkeiten, anderer Menschen zulässt? Was passiert dann?
Ich vergleiche sofort. Und schaue, wo die Unterschiede da sind. Aber ich glaube, da passieren zwei Dinge oder mehrere Dinge. Auf der einen Seite denke ich darüber nach und versuche das mit dem Kopf irgendwie zu steuern und zu sehen, okay, inwiefern hat die Person jetzt recht? Wo hätte ich vielleicht irgendwie was anderes machen können, was anderes sagen können und zurückrudern können? Also mir geht es da nie darum, nur meine Sache durchzuziehen oder durchzudrücken. Und die andere Sache ist aber, dass unabhängig vom Kopf, ich glaube, ich dann auch manchmal mich ein bisschen angegriffen fühlen kann oder denken kann, okay, also das ist so ein Gefühl. Das ist weniger was ich denke, sondern mehr einfach so ein, vielleicht auch ein gewisses Schamgefühl, was falsch gemacht zu haben oder jemanden zu nahe getreten zu sein oder verletzt zu haben, beleidigt, keine Ahnung, kann ja alles sein, wie die Worte angekommen sind. Also ja.
Das klang jetzt so, als hättest du das ganz stark zum Beispiel jetzt bei so Konfliktsituationen, auf Konfliktsituationen bezogen. Mhm. Wie ist es im Allgemeinen, Versionen, Blickweisen, Sichtweisen auf die Welt von anderen zuzulassen?
Das geht auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an so Glaubenssachen denke, dann bin ich der Meinung, also ich rede halt gern darüber irgendwie. Das ist so ein Thema, was mich auch fasziniert, weil ich denke, da hat auch jeder das Recht, seinen Glauben zu haben und zu vertreten. Für mich ist es dann immer wichtig, welche Auswirkungen hat das Verhalten, was auf dem Glauben gestützt ist, auf andere und auf das Umfeld. Und da ist es mir auch vollkommen egal, wie jemand Christentum oder Islam oder Judentum oder irgendwelche anderen Religionen für sich selber interpretiert. Mhm. Wichtig ist ja dann, was der Mensch daraus macht jetzt in der Welt hier. Mhm. Und deswegen höre ich da eigentlich gerne zu, mhm, und bin da eher gespannt, was da kommt, und gehe dann auch gerne irgendwie mal in einen Diskurs oder eine Diskussion und rede darüber, weil es bereichert einen ja auch selber. Also ich habe den Buddhismus vor ein paar Jahren kennengelernt und davor habe ich das immer vom Schulunterricht irgendwie anders abgespeichert gehabt, mhm, und mich gar nicht wirklich damit beschäftigt. Und dann hat mir das jemand mal eröffnet und ich habe gemerkt auch, nicht nur das, was mir gesagt wurde, ist so schön und so beeindruckend, nur die Worte oder was man da liest, sondern auch, wie die Menschen, die mir das sagen, sich verhalten und generell geben,
ja,
was die halt auch so ausstrahlen.
Mhm.
Und ich glaube, das geht immer Hand in Hand so miteinander.
Mhm. Was fandest du an diesen Menschen am beeindruckendsten?
Die waren einfach sehr, sehr aufrichtig,
mhm,
und vor allem auch irgendwie sehr stark. Weil meistens ist es so, dass ich Menschen kennengelernt habe, die damit zu tun hatten, die durch irgendwelche Trauersituationen, irgendwelche Dilemmas gegangen sind, mhm, und das als Hilfestellung sozusagen genommen haben.
Okay.
Mhm. Und da habe ich halt gesehen, was die für eine Stärke dadurch entwickelt haben. Und das, mhm, gibt einem irgendwie, ja, da ist man so ein bisschen, nicht neidisch ist das falsche Wort, sondern man möchte das auch haben irgendwie, mhm, diese Stärke.
Mhm.
Einfach dieses Bewusstsein zu kriegen, okay, so wie die Menschen mit dir reden, die haben auch schon Probleme gehabt, die haben auch schon über ihre Probleme geredet, können über ihre Probleme reden, also, mhm, haben auch die Fähigkeit dazu.
Mhm.
Ja, sind trotzdem die so lieb und nahbar, mhm, und du musst nicht das Gefühl haben, du trittst irgendjemanden auf den Schlips,
mhm,
sondern kannst da wirklich offen reden. Also das hat mich wirklich zutiefst beeindruckt,
mhm,
und gleichzeitig halt diese Stärke, die sie entwickelt haben, mhm, und Das habe ich dann auch selber gemerkt.
Mhm. Wie stark ist diese Stärke bei dir jetzt?
Sehr stark, weil ich Probleme, die auftauchen, nicht mehr als Totalkatastrophe zum Beispiel wahrnehme.
Mhm.
Und mir denke, das kriegt man schon hin. Ich bin da, glaube ich, ruhiger geworden und, mhm, lass mich davon dann auch nicht mehr so krass beeinflussen, mhm, also auch in meinem Verhalten,
mhm,
und verschwinde nicht mehr in diese Welt der Hölle, in dieses dunkle Loch, wo ich denke, oh, da kommt man nicht mehr raus oder so. Also
Was tust du stattdessen?
Na, ich arbeite dran. Ich gucke, okay, was sind Lösungen? Ich chante, mhm, so nennt man das bei uns, und setze mich da einfach mit mir auseinander, und das ist eine Art Meditation,
mhm,
und versuche halt meinen Lebenszustand zu erhöhen.
Mhm.
Mir dabei quasi bewusst zu werden, okay, du, egal was es ist, du kannst das Glück finden.
Mhm.
Du kannst glücklich werden und du kannst das Glück in anderen hervorbringen.
Mhm. Und das, hm, hilft dir dann sozusagen auch dabei, diese Herausforderungen oder das Problem anzuschauen, weil du weißt, das ist zwar jetzt da, aber ich weiß auch, dass ich glücklich werde. Und das,
genau,
hilft dir dann, über dieses Problem hinwegzugehen oder damit umzugehen und damit auch dir das angucken zu können.
Genau, also, mhm, als ob ich irgendwie so rausschnipsen kann, mhm, aus der Situation und dann, mhm, einfach mal von draußen das betrachte.
Mhm.
Als ob es quasi ein Freund von mir wäre, dem ich irgendwie Tipps gebe.
Ja.
Und dann, schön, zu gucken, okay, was ist jetzt die Lösung? Also, weil ich habe früher massiv, und ich kann nicht sagen, dass das heute nicht mehr passiert, aber ich habe früher massiv Probleme damit gehabt, wenn Probleme zum Beispiel aufgetaucht sind, dann den Kopf in den Sand zu stecken und, mhm, irgendwie mich abzulenken oder, mhm, irgendwas anderes zu machen und das erstmal so wie ein Brief, der nicht geöffnet wurde vom Finanzamt oder so, einfach liegen zu lassen.
Mhm.
Und weil ich, das will ich gar nicht sehen, so, was, ja, da drin steht. Und jetzt sage ich, okay, ich gucke mir das an, ich sehe es,
mhm,
und finde eine Lösung. Und,
mhm,
auch wenn das nicht immer klappt und nicht perfekt klappt oder so, ich habe zumindest einen Filter gefunden oder eine Zapfquelle, mhm, wo ich diese Energie dafür hernehmen kann.
Ja, also das ist, du zoomst dich raus wie auf so eine Metaebene und, mhm, kannst dich selbst wie einen Freund angucken und dir ja dementsprechend auch anscheinend besser Rat geben. Wir hatten ja vorhin die Situation, dass es manchmal einfacher, ja, ist, einem guten Freund einen Rat zu geben.
Ja.
Aber das ist etwas, was du auch gerade lernst und was du übst, dich rauszuzoomen und dich selbst wie einen guten Freund zu behandeln. So klang es gerade.
Ja, also, ja, was auch jeder kann, glaube ich. Also,
mhm,
das kann jeder. Und bei Gott, es passiert bestimmt nicht jedes Mal. Also bei mir war ich nicht. Aber ich versuche es halt, dass es öfters passiert, wenn irgendwie sowas,
mhm,
auftritt, wenn ein Problem auftritt, dass ich mich da irgendwie rauskapseln kann. Weil ich glaube, auch in Streitsituationen, wenn jemand zum Beispiel mit dir streitet und du merkst, die Stimmung ist gerade angespannt, sich da vielleicht mal rauszunehmen, und das gelingt mir auch manchmal nicht viel, weil dann kommt meine erste Reaktion von Schamgefühl, bin ich dir jetzt zu nahe getreten oder meinst du es überhaupt gut mit mir gerade oder willst du gerade irgendwie dich selber profilieren?
Ja.
Wenn man sich da dann so versinken lässt, glaube ich, dann geht das irgendwie aus meiner Erfahrung nie gut aus.
Ja.
Oder zumindest ist es nicht schnell gelöst.
Ja. So.
Manche Sachen sind auch nicht schnell zu lösen, aber sie sind auf jeden Fall alle zu lösen. Und dann möchte ich halt da rausgehen sozusagen. Es kann auch sein, dass ich mich dann auch manchmal körperlich irgendwie rausnehme.
Ja.
Dass ich dann vielleicht mal kurz den Raum verlasse oder so.
Ja.
Obwohl das eigentlich mir nicht widersprochen oder nicht entsprochen hat, weil ich also Dinge relativ schnell klären will und lösen will. Mhm. Aber manchmal ist das dann halt der Weg zu denken, okay, wo kann ich jetzt gerade ansetzen, dass man wieder miteinander klarkommt. Und
ja.
Ich habe Freunde, die da auch sehr dominant sein können in Streitsituationen. Und bei denen ich aber auch schon gemerkt habe, dass das halt funktioniert, wenn ich mich dann einfach mal kurz rausnehme und das Gespräch, wenn man es wieder ansetzt, auf einem ganz anderen Level irgendwie beginnt.
Mhm. Ja, und mal kurz so ein bisschen Luft dran zu lassen und
genau.
zu sagen, okay, mal kurz durchatmen und dann können wir wieder uns anders begegnen und irgendwie auch anders miteinander sprechen. Was macht für dich das Leben lebenswert?
Ich will nicht zu cheesy jetzt klingen, aber Lachen macht das Leben lebenswert. Also einfach happy sein und Erlebnisse haben, die man mit anderen Menschen teilt.
Mhm.
Und ich habe bisher die meisten glücklichen Momente oder richtig glücklichen Momente waren immer in Situationen, wo ich nicht alleine war.
Mhm.
Sondern wo ich halt mit anderen Leuten irgendwie eine coole Party hatte oder einen schönen Geburtstag oder eine Reise oder irgendwas, irgendwelche Erlebnisse in der Natur, wo ich einfach dachte, okay, das, also für mich persönlich ist das Leben lebenswert, wenn man es mit anderen teilt und vorangeht.
Wie du vorhin schon so schön gesagt hast, es verdoppelt sich ja auch irgendwie.
Ja.
Mhm. Was ist für dich selbstverständlich, aber sollte es eigentlich gar nicht sein?
Naja, also ich meine, Freunde sind mittlerweile für mich selbstverständlich geworden, weil ich das mittlerweile habe und es aufgebaut habe.
Mhm.
Aber auch wenn ich an meine Vergangenheit, wie gesagt, denke, ist das absolut nichts Selbstverständliches. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel mal, keine Ahnung, du gehst irgendwo hin, musst mit Karte zahlen oder was weiß ich, oder willst mit Karte zahlen, weil wir heutzutage alle kein Bargeld mehr in der Tasche haben. Und dann heißt es so, die Kartenzahlung geht nicht. Und dann hast du einen Kumpel neben dir und fragst du, hier kannst du mir mal kurz Geld geben und so. Das ist selbstverständlich, dass der das macht, wenn der das hat. Aber eigentlich sollte es das gar nicht sein. Also ich glaube, das ist eine Antwort, die ich da geben kann.
Ja.
Oder ja, dass ich, also ich habe das Gefühl zum Beispiel, ich würde immer einen Job finden. Wenn ich mal in meinem Job nicht glücklich bin oder so, würde ich immer einen Job finden oder einen Beruf finden, den ich ausüben kann.
Mhm.
Und das ist für viele auch nicht selbstverständlich.
Was soll
ich habe noch was.
Ja, unbedingt.
Ah, die Familie und die Eltern. Das ist absolut keine Selbstverständlichkeit, aber da habe ich einen Hilfepol. Und das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit, wenn ich über nachdenke, was auch ich schon für Menschen kennengelernt habe, was die für Verhältnisse zu ihrer Familie haben. Dann ist das absolut keine Selbstverständlichkeit, was ich habe. Und meine Eltern, die sind auch noch zusammen. Das heutzutage auch selten ist. Aber die würden mir immer helfen bei allem. Also wenn ich irgendein richtiges Problem habe, und die verstehen aber auch mittlerweile, wenn ich einfach so mein Leben mache und mein Leben lebe. Und
voll schön. Was soll das Erste sein, was Menschen in den Sinn kommt, wenn sie an dich denken?
Der kann dir helfen. Mit dem kannst du sprechen und fühlst dich danach besser. Wenn du traurig bist, dann kannst du zu dem Matze gehen. Und der Matze, der hört dir zu.
Also du bist derjenige, den man um jede Uhrzeit anrufen kann und sagen kann, ey, mir geht's gerade echt nicht gut.
Ja.
Hast du mal ein offenes Ohr?
Ja, hatte ich gestern Nacht 2:30.
Ah, okay. Ja, also du bist derjenige, der da auf jeden Fall da ist und den Menschen zuhört und ihnen Rat gibst, wenn sie Rat brauchen.
Ja, weil ich auch dankbar dafür bin, wenn das jemand mit mir macht. Also, oder wenn ich diese Menschen habe.
Ja, da schließt sich für mich gerade so ein bisschen der Kreis, weil du vorhin von Vertrauen gesprochen hast. Du schenkst ihnen Vertrauen, aber gleichzeitig Vertrauen kriegst du ja auch zurück, indem sie sagen, du bist derjenige, der mir jetzt zuhören kann und du bist jetzt derjenige, der mir vielleicht auch einen Rat geben kann. Also kriegst du ja in dem Moment dieses Vertrauen auch zurück, weil die rufen dich an, niemanden anderen.
Ja, richtig. Dafür, ich fühle mich dann auch immer sehr gut und sehr geehrt und so. Und, ja. Und ich glaube, im Gegenzug ist, wenn mir jemand das Gefühl gibt, ja, mit dir kann man darüber nicht reden oder so, dann habe ich so ein Gefühl von, das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist dann für mich so Perplexität. Und da muss ich mich dann auch mal selber checken, okay, warum hat der Mensch das Gefühl, dass man mit mir da nicht drüber reden kann? Mhm. Also wie kann das sein, wenn ich doch so eine Auffassung von mir habe, dass das auf jeden Fall geht? So. Und das ist dann wieder so ein unangenehmes Gefühl irgendwie, wenn sowas passiert. Passiert nicht oft, aber passiert auch.
Und wie gehst du dann damit um?
Na, ich frage erst mal nach, woran liegt das? Also warum und so? Und meist sind Menschen dann auch vielleicht nicht ganz so offen, weil sie wollen dir ja, du bist ja dann trotzdem eigentlich ein netter Umgang. Also sie wollen dir dann vielleicht nicht zu nahe treten oder so. Und
dich nicht verletzen.
Genau.
Mit ihrer Ehrlichkeit, die du ja eigentlich dir wünschst.
Ja, genau. Ja, leider, genau so ist es.
Ja.
Und das Einzige, was mir dann übrig bleibt, ist halt zu gucken, okay, wieso ist das so? Wie habe ich demjenigen das Gefühl gegeben und kann ich das irgendwie ändern?
Ja.
Genau.
Und manche Dinge kann man vielleicht auch gar nicht ändern. Und dann ist es auch okay so.
Na, das ist so eine Akzeptanz, die ich auch versuche zu lernen.
Ja. Das ist super schwer. Wodurch fühlst du dich mit anderen Menschen verbunden?
Sport und Musik. Sport und Musik sind zwei Sachen, die so viel verbinden können zwischen Menschen. Musik ist sowas ganz Krasses für mich, weil wenn ich bestimmte Lieder, bestimmte Stimmhöhen oder sonst irgendwas höre, dann kräuselt sich mein ganzer Körper und dann habe ich da wirklich so also physische Reaktionen. Und das finde ich ganz krass, wenn das andere Menschen zum Beispiel auch erleben. Ich finde, das verbindet total und es sind auch immer Gesprächsthemen darüber möglich und Geschmäcker sind unterschiedlich, aber man tauscht sich halt darüber aus, warum findet man das denn jetzt so gut?
Ja, also, über die Wirkung der Musik sozusagen, was sie noch bewirkt. Also auch Emotionen beispielsweise?
Genau, richtig. Mhm. Emotionen oder auch, nicht nur das, aber auch Hintergrundwissen zum Beispiel zu Musik, also zu Bands oder wenn es dazu irgendwelche Geschichten gibt oder wie sich Leute dann auch dafür begeistern können. Also diese Begeisterungsfähigkeit. Und die ist beim Sport halt, auch wenn man zu Sportevents geht, genauso. Und auf der einen Seite steht beim Sport halt, dass man so in einem Fußballstadion oder irgendwo halt zusammen für eine Mannschaft ist und dann die Energie, die da freigesetzt wird, oder beim American Football ist das natürlich noch das Allerbeste, weil da auch so eine gewisse Fairness einfach auch zwischeneinander stattfindet. Es gibt da so eine Art Ehrenkodex irgendwie, dass man halt sich mit Respekt behandelt, auch wenn es ein harter Sport ist, aber man behandelt sich mit Respekt.
Also es geht nicht nur um diese Tätigkeit des Musikhörens oder des Sportmachens, sondern um das, was da noch mitschwingt. Also Emotionen, ne, Werte sind, habe ich da auch gerade wieder rausgehört, eine Fairness, einen Respekt, der ja da auch beim Sport zum Beispiel erlebt wird. Also es ist ja auch ganz viel, was da so mitschwingt.
Ja, man kann es nicht besser beschreiben. Es sind Dinge, die mitschwingen und die dann einfach dich auf einer ganz anderen Ebene als nur der Kopfebene, glaube ich, worüber man so nachdenkt, was man so analysieren will und so, halt berühren und mitziehen.
Ja. Na, und beim Sport und bei der Musik habe ich gerade auch so gedacht, das sind ja manchmal auch so Bereiche, wo man den Kopf eben mal sein lassen kann, sondern eher in dieses Gefühl geht.
Ja.
Oder ne, dieses, man fühlt sich verbunden dadurch oder fair behandelt oder respektvoll, wie auch immer.
Richtig.
Ja.
Richtig. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich spiele auch gerne mal Basketball und wenn man da im Team spielt und ein Spiel hat und so weiter und so fort und du gibst einen Pass und der andere trifft, du denkst da gar nicht drüber nach, du hast eine automatische Freudereaktion. Und da denkt man gar nicht jetzt irgendwie tief darüber nach, warum ist das so oder so, sondern es ist ein automatischer Effekt, so ein Reflex.
Strömt sozusagen einmal durch den Körper.
Total, ja. Und da bin ich ganz empfänglich für sowas. Also.
Na, das spricht ja auch wieder für dich mit diesem Teilen. Dieses Freude, wenn ich sie selber habe und dann noch mit jemandem anderen habe, dann summiert, also dann addiert sich das ja einfach auch.
Aber das ist krass, weil ich habe nie Individualsportarten gut gekonnt. Also so Leichtathletik oder Geräteturnen oder so. Da hätte man denken können, ich kriege immer eine 5 oder 6 in Sport. Und wenn es aber dann darum ging, irgendeine Teamsportart auszuführen oder meist mit Bällen, also Basketball, Volleyball, Fußball, dann war ich auf einmal talentiert und das hat funktioniert. Und weil mir das auch Spaß gemacht hat und weil ich da auch, also musste ich ans Reck in der Schule oder an die Kletterstange, da bin ich schon mit so einem Gesicht Mundwinkel runter hingegangen. Ja. Aber ansonsten hieß es, wir machen heute Volleyballtraining, ja, let's go.
Ja.
Toll.
Also das spricht ja sozusagen für dich, dass du auch das, was du vorhin schon mal gesagt hast, du blühst auf, wenn du mit Menschen zusammen bist.
Ja.
Und das ist das, wo du auch merkst, das ist ein wichtiger Bestandteil in deinem Leben.
Ja.
Wie du auch sagst, andere Menschen zum Strahlen bringen und gleichzeitig scheinen sie ja auch bei dir eine Energie freizusetzen nochmal. Energie ist das Stichwort. Worauf sollten Menschen ihre Energie nicht verwenden?
Spontan, als du die Frage gestellt hast, habe ich jetzt an Beziehungen gedacht, zum Beispiel, wenn der eine nicht mehr will oder sich nicht mehr glücklich ist und dann versuchst du halt trotzdem irgendwas zu erzwingen und bereitest dann ganz viel Romantik vor und sonst irgendwas, obwohl vielleicht und hast ja das Dinner geplant und setzt da unglaublich viel Energie rein, auch darüber nachzudenken. Ja. Genau. Und auf Eifersucht. Ich finde, Eifersucht ist auch so eine Sache, wo man seine Energie nicht dran verschwenden sollte.
Ja. Also sozusagen Beziehungen, die aussichtslos ist, wo es eigentlich klar ist, wir werden nicht mehr zusammenkommen oder das passt einfach nicht mehr zwischen uns, sei es jetzt Liebesbeziehung oder Freundschaft,
genau,
wo man
so
einfach merkt,
genau,
irgendwie passt es einfach nicht mehr, da ist irgendwie, kommen wir nicht mehr gut zusammen und Energie nicht darauf verwenden, eifersüchtig zu sein.
Richtig.
Ja.
Eifersucht ist die Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft, habe ich mal gehört und finde ich super gut, diesen Satz, weil man braucht so viel Energie, um eifersüchtig zu sein.
Ja,
und die kann man so gut anders investieren.
Ja,
aber
stimmt.
Man verschwendet das ja sowohl gegenüber dem anderen und sorgt dafür ja auch nur für eine schlechte Mut, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann macht man sich ja auch so viel Gedanken selber und überlegt, dann spreche ich das aus oder nicht. Weil es ist ja auch immer ein Kampf, ob man jetzt eifersüchtig sein will oder das zeigt oder sich zurückhält, weil man diese Gedanken halt zurückhält. Ja. Das ist ja auch nochmal Energiekosten. Also
Eifersucht kostet eigentlich nur sinnlos Energie, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Und ich komme jetzt zu der Frage, die mein letzter Gast gestellt hat und die ich dir jetzt stelle. Die Frage ist, gibt es etwas, das du unbedingt sein lassen solltest, aber trotzdem weiterhin tust?
Ja, das gibt es, denke ich. Also unbedingt sein lassen, ja, man redet sich halt immer ein, okay, ich glaube, dass ich mein Potenzial, worüber wir heute die ganze Zeit gesprochen haben, schneller erreichen könnte, wenn ich das sein lasse, ist bei mir das Marihuana-Rauchen, glaube ich, um ehrlich zu sein. Da habe ich schon sehr oft drüber nachgedacht und es gibt mir einerseits ein angenehmes, gutes Gefühl. Auf der anderen Seite kann ich nicht von der Hand weisen, dass so ein Dämon, den ich habe, nämlich diese Trägheit, oft auch vielleicht darauf begründet ist.
Ah, okay. Also da merkst du, das ist etwas, was du sein lassen solltest, aber was du trotzdem weiterhin tust.
Genau.
Und du schaust es dir ja trotzdem ehrlich an, anscheinend.
Also ich
weiß,
dass... Du
spürst ja, was die Auswirkungen sind. Du kannst sagen, okay, es gibt einen Für, aber es gibt auch ein Wider.
Ja, richtig. Und das ist auch immer, ich glaube, das ist dieser dieser Spagat, den man dann auch selber macht mit seinen Lastern.
Mhm.
Also mal bei manchen ist es, glaube ich, Alkohol oder Rauchen oder vielleicht auch Eifersucht.
Ja.
was total. Man halt nicht machen möchte, aber wo man sich dann denkt, naja, das ist jetzt in irgendeiner Art und Weise justified oder okay und man redet sich das dann ein.
Ja.
Und ich glaube, das wäre so meine Sache, wo ich immer so diesen Spagat mache zwischen eigentlich könntest du komplett damit aufhören und du könntest vielleicht sonst was erreichen.
Mhm.
Auf der anderen Seite kriegst du so ein angenehmes Gefühl, wenn du halt mal einen rauchst. So.
Und das ist ja jetzt mal dahingestellt, ob das tatsächlich so ist, ob das dann deine Trägheit damit verschwunden wäre oder ob sie trotzdem noch da ist. Also das ist so etwas, die Frage können wir jetzt nicht beantworten.
Nee, das ist genau, ist ein großes Fragezeichen.
Genau, und vielleicht findest du es irgendwann raus oder vielleicht auch nicht und du findest einen anderen Umgang mit deiner Trägheit. Kann ja auch sein. Und da ich jetzt die Frage gestellt habe, bist du an der Reihe, dir eine Frage zu überlegen, die du meinem nächsten Gast stellen möchtest.
Meine Frage wäre, gibt es für dich etwas, was unverzeihlich ist?
Ah, spannend. Und da wir damit begonnen haben, enden wir auch mit dieser Frage. Wer bist du, Matze?
Ich bin ein sehr glücklicher Mensch, der weiß, was er eigentlich will und auch weiß, wie er dahin kommt. Nur manchmal nicht die Kraft hat oder die Beständigkeit, das auch zu verfolgen. Aber immer eine positive Einstellung hat, dass es klappt.